Hallo und herzlich willkommen zum LVBKH Kosmetik-Business Podcast, deinem Ratgeber für die täglichen Herausforderungen und Probleme als Unternehmerin oder Unternehmer in der Kosmetik- und Beauty-Branche. Wir sind der Landesverband des Bayerischen Kosmetikhandwerks und mein Name ist Eva Ratzisberger. Ich bin Vorständin im LVBKH, seit 20 Jahren selbst Kosmetikerin und Inhaberin eines Top-Rated-Salons in München. Außerdem berate ich Unternehmen zu den Themen Geschäfts- und Markenentwicklung. Lieber Bernhard, heute sehen wir uns ja schon zum zweiten Mal. Unvorhergesehenerweise, aber aus gegebenem Anlass, weil es wieder Neuigkeiten gibt bezüglich der Corona-Hilfen, wo du uns ja immer unterstützt. Dafür vielen, vielen lieben Dank schon mal.
Ja, Eva, vielen Dank für die Begrüßung. Also ich bin, für die, die mich noch nicht kennen, Rechtsanwalt in Augsburg, bin nebenbei auch noch Fachanwalt für Verwaltungsrecht, habe mittlerweile eine Einzelkanzlei in Augsburg und bin ja leider oder Gott sei Dank mit sehr vielen Corona-Fällen in den letzten 2-3 Jahren befasst.
Es sind ja jetzt wieder neue Schreiben rausgegangen, beziehungsweise es sind auch von unseren Verbandsmitgliedern wieder Fragen gekommen, die ich dir weitergeleitet habe.
Also Eva, die Scheiben, die du mir übermittelt hast, geht es durchweg um die sogenannte Soforthilfe. Also Soforthilfe, die nicht vom Bund gewährt wurde, sondern vom Freistaat Bayern und nicht über die IHK, sondern von den Regierungen ausbezahlt wurde. Diese Schreiben sind jetzt an fast alle übermittelt worden, die Soforthilfe bekommen haben und bei denen die Fälle noch nicht abgeschlossen worden sind. Dabei wurde auch missachtet, ob diese Antragstellerinnen und Antragsteller bereits anwaltschaftlich vertreten sind oder nicht. Die wurden alle nochmal angeschrieben. In der Sache selbst hat sich aber nichts verändert. Die Regierung ist der Ansicht, dass die Soforthilfe zurückbezahlt werden muss, wenn nachträglich die Liquiditätsberechnung ergibt, dass du letztendlich höhere Einnahmen als Ausgaben hattest, also eine sogenannte positive Liquidität. Positive Liquidität ist abzuziehen von der Fördersumme, der Rest zurückzubezahlen. Ansicht Regierung von Oberbayern und von Schwaben. Dabei ist zu beachten, dass bei der Berechnung die Regierung sagt, Personalkosten dürft ihr nicht ansetzen. Wieso, kann ich Ihnen auch nicht erklären. Letztlich ist es so, dass sie der Meinung sind, dass Personalkosten keine Ausgaben sind, weil die ja gegebenenfalls anderweitig erstattet werden. Wenn sie anderweitig erstattet werden sind, ist es richtig, dann sind es keine Ausgaben. Wenn du sie bezahlt hast, sind sie meines Erachtens Ausgaben. Jetzt zum weiteren Vorgehen. Es handelt sich um eine sogenannte Anhörung nach 28 VVFG. Das heißt, die Personen bekommen die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Sie können entweder auf diesem Formular ankreuzen, ich zahle zurück, ich möchte gerne eine Ratenzahlung, oder ich bin pleite und kann überhaupt nicht zurückbezahlen, sogenannter Erlass. Beziehungsweise kann ich dann als letzte Alternative ankreuzen, ich zahle aus anderen Gründen nicht zurück. Und das ist der Fall, wenn du letztendlich bei deiner eigenen Berechnung feststellst, dass du also keine negative Bilanz hattest, aber dass du deswegen nicht zurückzahlst, weil du dich auf den Vertrauensschutz oder ähnliches berufst. Da gibt es eine ganze Menge Argumente, die momentan ins Feld geführt werden. Verjährung, Unbestimmtheit der Norm, Vertrauensschutz und. So, was ist zu tun? Entweder man zahlt zurück entsprechend der Berechnung oder man sagt, man zahlt nicht zurück, weil man darauf vertraut hat, das Geld behalten zu dürfen. Mehr muss man nicht angeben. Was passiert als nächstes? Du bekommst dann einen sogenannten ablehnenden Bescheid. Das heißt, die Regierung fordert entsprechend deine Auskünfte die Soforthilfe ganz oder teilweise zurück. Gegen diesen ablehnenden Bescheid gibt es keinen Widerspruch. Das heißt, wenn du mit dem Bescheid nicht einverstanden bist, musst du zwangsläufig zur Verwaltungsgericht gehen. Du musst eine Klage einlegen, nur die unterbricht die Wirkung des Bescheides. Machst du es nicht, wird der Bescheid voll bestandskräftig, rechtskräftig und kann vollzogen werden. Legst du Klage ein, selbst oder durch einen Anwalt, hat es zur Folge, dass der Betrag nicht bezahlt werden muss, solange bis das Verfahren entschieden ist. Und diese Klage zum Verwaltungsgericht, die ist relativ einfach und meistens sollte man auch beantragen, das sogenannte Ruhen oder Aussetzen des Verfahrens. Die Verwaltungsgerichte behandeln derzeit diese Klagen nicht, weil sie auf Entscheidungen der höheren Gerichte abwarten. Und bei den Klagen gegen den Verwaltungsgericht gibt es auch noch einen entscheidenden Vorteil. Wenn die Regierung Bescheide erlässt, vertritt sie sich selber. Da bestellen sich keine Kanzleien auf der anderen Seite. Das heißt, sollte ich im Hinblick auf die zu erwartende Rechtsprechung mich entscheiden, dass ich die Klage zurücknehme in 1-3 Jahren, dann bekomme ich 2/3 der einbezahlten Gerichtskosten zurück. Und ich muss lediglich meinen eigenen Anwalt bezahlen. Und mit denen kann man meistens eine Vereinbarung treffen, dass zum Beispiel auf Zeitbasis abgerechnet wird oder ähnliches. Das Ganze gestaltet sich dann etwas günstiger. Wenn du gewinnst, bekommst du alle Gerichtskosten zurück von der Gegenseite. Mhm. Aber beim Gericht ist es immer so, wenn du eine Klage einreichst, egal ob Zivilgericht oder Verwaltungsgericht, musst du sogenannte 3 Gebühren einbezahlen. Wenn du die Klage durch einen Vergleich beendest oder durch Rücknahme, bekommst du 2 Gebühren zurück. Die Gerichtskosten bei diesem Verfahren bei einem Streitwert von 7.500 Euro, 9.000 Euro, das ist der häufigste Streitwert, sind um die 600 Euro. Das bedeutet, du reichst die Klage ein, musst an das Gericht 600 Euro bezahlen. Wenn du eines Tages dann sagst, oh, ich nehme die Klage doch zurück, weil die Rechtsprechung sich zu meinen Ungunsten entwickelt, dann musst du eben letztendlich 200 Euro verbleiben beim Gericht, 400 Euro bekommst du zurück. So ist es wirtschaftlich zu sehen.
Also dann ist ja der Worst Case oder die teuerste Variante ist ja dann eigentlich, sagen wir, überschaubar finanziell.
Also Risiko ist, das nennt man das sogenannte Prozesskostenrisiko. Also man spricht hier vom sogenannten Prozessrisiko. Das ist relativ überschaubar. Und bei der Entscheidung sollte man natürlich auch berücksichtigen, solange die Klage läuft, muss ich nicht zurückbezahlen. Und das ist für viele meiner Mandanten schlichtweg ein ganz überzeugendes Argument, weil die sagen, ich habe jetzt keine 8.000, 9.000 Euro, die ich sofort zurückzahlen kann. Ja, das kann in 2 oder 3 Jahren ja ganz anders ausschauen.
Also was ich jetzt nicht ganz verstanden habe. In diesem Schreiben geht es ja darum, dass darauf bestanden wird, dass man über das Online-Portal die Daten eingibt und das online übermittelt. Also das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall über dieses Online-Portal meine Daten übermitteln, oder?
Nein, das ist der Weg, den Sie sich wünschen. Und der ist praktikabel. Ich kann natürlich mit dem QR-Code letztendlich da hineingehen und über den Link. Und dann muss ich halt entweder sagen, ich zahle zurück, ich zahle nicht zurück, ich bin pleite. Also man kann über den QR-Code, über den Link reingehen, dann gibt es halt nur diese Möglichkeiten, die ich letztendlich angekreuzt habe. Aber ich kann auch natürlich per E-Mail oder per Telefax oder per Schreiben sagen, ich möchte mich dazu äußern. Es ist keiner gezwungen, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, zumal sie auch nicht jeder hat und nicht jeder nutzen möchte. Es ist halt ein einfacher Weg. Aber das Wichtigste ist, dass man von der Anhörung Gebrauch macht, weil sonst kann einem vielleicht später in einem Verfahren entgegengehalten werden, dass man jetzt Argumente bringt. Also wichtig ist, dass man dann sich auch äußert, sonst könnte man einen Rechtsnachteil später bei einem Klageverfahren haben. Dann sagt das Gericht, naja, der Bescheid war schon in Ordnung, weil sie ja sich nicht dazu geäußert haben. Und das sollte man vermeiden.
Also man muss auf jeden Fall reagieren, aber das hatten wir ja auch in unserem letzten Podcast schon gesagt. Aufpassen, Fristen einhalten, reagieren. Was ich jetzt nicht, also ich habe mir das Online-Portal nicht angeschaut. Ich weiß nicht, wie es ausschaut. Aber ich habe mich gefragt, wie ist es denn mit den Erlassanträgen? Kann man die noch immer stellen? Ist das noch aktuell?
Also bei der Soforthilfe gibt es tatsächlich 2 Möglichkeiten, wenn man der glaubt, dass man eh zurückzahlen muss. Der eine ist der Erlass oder die Ratenzahlung. Beim Erlass muss ich nachweisen, dass meine Einkünfte unter 26.000 Euro dieses Jahr liegen. Dann wird erlassen. Oder wenn ich darüber liege, wenn ich über diesen Mindesteinkommen liege, dann kann ich beantragen, dass in Raten gezahlt werden muss.
Okay, und wo kann man diese Erlassanträge dann stellen? Funktioniert das auch im Online-Portal oder wie ist da der Weg?
Wenn du das ankreuzt, Beantrag Erlass, dann kommen die auf dich zu. Du kannst aber auch, wie eben besprochen, ein Telefax, einen Brief oder eine E-Mail schreiben und sagen, ich beantrage Erlass, weil ich zu wenig Geld habe. Und dann solltest du aber gleich belegen und glaubhaft machen, wie deine Einkunftsverhältnisse sind. Oder ich beantrage eine Ratenzahlung, ich werde die Rückzahlung akzeptieren.
Okay, also die Liquiditätsberechnung muss auf jeden Fall jetzt durchgeführt werden, außer ich klage.
Oder du gehst her und sagst, ich habe sowieso eine positive Liquidität, aber ich bin überzeugt, dass ich anderweitig das gemacht habe, dann ist es entbehrlich. Oder ich akzeptiere es, dann brauche ich auch keine Liquiditätsberechnung. Wenn du hinschreibst und sagst, ja, ich muss alles zurückzahlen, dann interessiert es die Verwaltung das überhaupt nicht. Dann nehmen die das natürlich gerne zur Kenntnis. Dann kannst du natürlich sagen, ich weiß, ich muss alles zurückzahlen, aber ich würde jetzt gerne Ratenzahlung haben oder ich würde gerne einen Erlass haben. Auch in dem Fall brauchst du natürlich keine Liquiditätsberechnung vorliegen, wenn du sagst, ich habe mir das selber durchgerechnet, ich komme zum Ergebnis, ich muss zurückzahlen.
Ist das der Umsatz oder der Gewinn mit den 26.000?
Das ist der Gewinn, was dir nach Steuern eigentlich bleibt, ne?
Da muss ich mir die Frage stellen, habe ich mehr oder weniger als 26.000 Gewinn? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt weniger oder gleich 26.000 Gewinn habe, wäre der einfachere Weg ja, den Erlassantrag zu stellen, oder? Und wenn ich drüber bin, würde es dann eben Sinn machen, die Klage einzureichen.
So ist es, genau.
Und wo reicht man diese Klage ein? Wie funktioniert sowas?
Wenn du einen Bescheid bekommst, der dich auffordert, zurückzubezahlen, steht auf der letzten Seite eine sogenannte Rechtsbehelfsbelehrung. Und da steht drin, sie können klagen gegen, und jetzt hängt es davon ab, wo du wohnst, entsprechendes Bezirks gibt es immer ein Verwaltungsgericht. Also die Schwaben klagen zum Beispiel in Augsburg, Mecklenburg-Oberbayern, die klagen in München. Steht aber drauf, und wenn du als Privatperson klagst, kannst du direkt zum Gericht hinfahren und dort im Sprechzimmer die Klage aufnehmen lassen. Da gibt es eine Schreibkraft. Zweite Möglichkeit ist, du schreibst einfach einen Brief und sagst, ich klage hiermit gegen den Bescheid. Dritte Möglichkeit ist, du gehst zu einem Anwalt. Der muss dann allerdings das digital einreichen. Also Anwälte dürfen nicht mehr Briefe schreiben, die müssen das digital.
Okay. Was würdest du jetzt in dem Fall tun? Weil ich finde, langsam wird es ja schon so ein bisschen kompliziert. Und gerade wenn man auch nicht immer mit der Materie zu tun hat, ist es ja schon recht herausfordernd. Und ich hatte jetzt auch bei uns im Verband den Eindruck, dass viele so ein bisschen den Überblick verlieren oder gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Wie kompliziert ist denn das Prozedere aus deiner Sicht? Ist es alleine noch zu bewältigen oder würdest du tatsächlich dazu raten, einen Anwalt zu konsultieren?
Das kann man leider nicht so pauschal sagen. Es gibt wirklich Fälle, die sind eindeutig. Ich habe Fälle, die einfach schlichtweg in der Zeit, aus welchen Gründen auch immer, echt gut verdient haben oder auch sehr gut verdient haben, weil die zum Beispiel einen Versandhandel haben. Das kannst du drehen und wenden, da wirst du dir sehr schwer tun. Und die auch wussten, dass sie wahrscheinlich gar nicht so negative Zahlen schreiben, da wird die Luft sehr, sehr dünn. Und wenn man das so sieht, dann sollte man ehrlich gesagt auch nicht versuchen, weitere Kosten zu produzieren. Und in den Fällen, wo ich mit gutem Gewissen gesagt habe, ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich gar nichts oder sehr wenig verdiene, habe ich zumindest den Vertrauensschutz. Und wenn ich dann zu einer negativen Bilanz komme, weil ich Arbeitskräfte gehabt habe, dann auch klagen, weil diese Sache ist schlichtweg noch extrem umstritten. Also ich würde dir gerne eine einfache Antwort geben, haben sie nicht, ja. Und es ist aber auch schwierig, ehrlich gesagt, Anwälte zu finden, weil viele Anwälte, die nicht in der Materie sind, sagen, das Mandat übernehme ich nicht. Denn auch für einen Anwalt ist es eine sehr komplexe Geschichte. Und wenn du einen Streitwert hast von 7.000 Euro, löst du eine Anwaltsgebühr aus in Höhe von maximal 600 Euro. Und wenn es jemand jeden Tag macht, dann kann er die Akte anlegen, die Unterlagen studieren, die Klage entwerfen. Dann ist es für den eigentlich auch auskömmlich. Wenn sich jemand in die Rechtsmaterie einarbeiten muss und dann erst mal 2 oder 3 Stunden da sitzt, um die ganzen Verordnungen und Vorschriften und entsprechende Hinweise und FAQs durchzulesen, dann wird es für ihn wirtschaftlich nicht machbar sein. Deswegen sagen viele Anwälte, ich würde es gerne machen, aber ich kann es wirtschaftlich nicht betreiben. Also ich meine, ich mache es ja auch gerne auch für die Leute, die im Verband angehören. Es ist keine wirtschaftlich sinnvolle Tätigkeit für einen Anwalt. Ich mache es aus gewisser Sympathie zu dem Verband, ja. Aber wenn es ein anderer kommen würde mit solchen Anfragen, muss er schon sehr überzeugende Argumente liefern, dass ich das dann doch übernehme.
Das heißt, unsere Verbandsmitglieder dürfen wir dir schicken?
Die dürft ihr mir schicken, aber wenn die natürlich auch einen Anwalt vor Ort haben, der sagt, ich kann das machen, ich würde es gern machen, dann würde ich das natürlich auch so machen.
Im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, falls es nicht so ist, steht in diesen Schreiben drin, man muss auf jeden Fall reagieren. Bevorzugt übers Online-Portal, aber es sind auch andere Arten möglich. Also auch E-Mail ist ja möglich, weil es ist ja vermutlich eine geschäftliche E-Mail, die ja nach 24 Stunden automatisch als zugestellt gilt, richtig?
Genau. Moment, heute ist der Server überlastet.
Genau. Ja, weil das wäre natürlich die einfachste Möglichkeit, einfach auf diese E-Mail dann zu reagieren. Und ich glaube, wir haben soweit dann, also ich glaube, es ging jetzt tatsächlich primär um dieses eine Schreiben.
Ja.
Mit dem Portal, genau, das andere sind alles dann eher individuelle Sachen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, das du hinzufügen möchtest, wo wir drauf achten sollen? Oder?
Nee, Eva, ich glaube, wir haben das sehr, sehr ausführlich erörtert. Also zumindest praktische Handlungsempfehlungen gegeben. Und wie gesagt, individuelle Fragen können wir in einem Broadcast gar nicht beantworten.
Ja. Und du hast gesagt, du wolltest uns ein Schreiben aufsetzen, wo wir antworten können. Oder was hast du noch vorher gemeint?
Dass man so ein pauschales Schreiben mal macht, dass man sagt, dass man der Meinung ist, für die Fälle, dass ich glaube, zurückbezahlen zu müssen, das habe ich nicht zurückbezahlt. Das will ich euch nochmal bei Gelegenheit übersenden.
Ja, das wäre super. Dann können wir das ja auch so machen, dass diejenigen, die Interesse haben, die können sich ja bei uns melden dann per E-Mail. Da werde ich dann den Kontakt auch in die Shownotes stellen. Die können uns dann anschreiben und dann senden wir denen das zu. Und was ich jetzt noch überlegt habe, weil du hattest doch mal angeboten, dass wir eine halbe Stunde oder Stunde die Leute einladen zu einer Videokonferenz, falls jemand Fragen hat. Und vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Hättest du Zeit und Lust da in der nächsten Zeit, vielleicht in den nächsten 1 bis 3 Wochen, dass wir uns mal zusammensetzen? Ich würde dann einfach mal rumfragen.
Gut, es ist immer bei mir und ich glaube, das kommt auch deinen mit den Mitgliedern entgegen. Ich werde der Freitagnachmittag.
Perfekt, super. Bernhard, dann danke ich dir vielmals und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Lass es dir gut gehen.
Danke dir. Ciao, ciao.
Das war's für diese Folge des LVBKH Kosmetik Business Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören, und ich hoffe, dass du wertvolle Tipps und Inspirationen für dich und dein Business mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Und hinterlasse uns eine Bewertung, das hilft uns nämlich, noch mehr Menschen in der Kosmetik- und Beauty-Branche zu erreichen. Teile den Podcast auch mit deinen Freunden, Kolleginnen und Kollegen und auf Social Media. Wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Und wenn dir mal ein Thema unter den Nägeln brennt oder du Fragen hast, melde dich jederzeit bei uns. Wir sind gespannt auf deine Anregungen und gehen gerne darauf ein. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn wir spannende Themen, Expertinnen und Experten für dich präsentieren. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute für dein Business.